Auszeit, der Bamberg Baskets Podcast, präsentiert von Rausch, Spedition und Logistik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Auszeit, dem Bamberg Baskets Podcast, präsentiert von Rausch, Spedition und Logistik. Und heute habe ich mir einen Gast hier eingeladen, den, glaube ich, kennt in Bamberg jeder. Also bin auf jeden Fall froh, dass ich ihn heute hier bei mir am Mikrofon begrüßen darf, Bertram Wagner. Bertram, schön, dass du da bist.
Ja, hallo zusammen, Basketball-Freaks.
Ich habe es gesagt, dich kennt jeder eigentlich hier in Bamberg. Das hat zwei Gründe, zum einen Schule, zum anderen natürlich Basketball.
Ja, also Schule, Basketball, Gymnasium, Dietzhofer Gymnasium, Deutsche Meisterschaften, ganz bekannte Spieler, Sven Schulze etc., also Dietzhofer, Dobczanski. Kennt jeder. Ne? Also es war eigentlich immer so, Dietzhofer ist immer im Bayern-Finale, waren oft in Berlin gewesen. Ja, Thiemann war bei uns Schüler gewesen, Johannes Richter Schüler gewesen, Nils Hassfurter, Daniel Schmidt und. Also wir sind schon so ein Basketball-Gymnasium und wir haben das dann, also ich habe dann immer so die Verwaltungsarbeit, halt die Spieler vorgestellt und dann mit dem Schulleiter und die Freistunden geregelt und die Trainings geregelt und die Absenzen geregelt für Lehrgänge und so weiter und so weiter. Also Schule war schon toll mit Basketball verbunden für mich. Ich habe aber keine Mannschaft trainiert, das hat alles der Dobro gemacht. Er wird 80 im Mai und er macht das immer noch. Also ich habe nur so das Organisatorische gemacht und Medien und also solche Sachen eben und die Spieler. Und Johannes Thiemann ist immer noch für mich so ein richtiger DGler.
Du hast aber auch selber richtig gut gespielt.
Ja, also jetzt wieder Schule. Da gab es noch den Wettkampf 1 für die Alten, für die Abiturienten. 1978 sind wir Deutscher Meister geworden mit der Schule, mit dem Dietzenhofer. Und das war also mitten in der Abiturzeit. Also ich sage schon, das war schon heftig. Wir haben auch dementsprechend gefeiert. Und unsere mündlichen Termine, die hat man dann auch schon ein bisschen so gelegt. Ja, und in der Zeit habe ich auch Bayern-Auswahl gespielt. 76 sind wir auch Deutscher Meister geworden. Aber den Hauptteil an dieser Deutschen Meisterschaft hat einer, den auch alle kennen, Armin Andres. Der hat also für Bayern, für uns, für mich den deutschen Titel gewonnen. Er wohnt jetzt auch in Bamberg, DBB-Vizepräsident. Und das war schon Armin Andres Mannschaft mit uns Ballträgern, also in der Jugendzeit. Und hatte dann Glück, 78, ja. Dass ich dann in die erste Mannschaft geruckt bin. Die ganzen Alten waren dann weg, Geschwindner und so weiter. Das Geld war auch nicht mehr so da und hatte das Glück, da 3, 4, 5 Jahre in der ersten Mannschaft zu spielen. War natürlich völlig anderer Sport wie heute. Also es gab nur Ken Sweet und Bill Olsen und die anderen, das waren 10 Bamberger, die halt um 6 in die blaue Schule sind zum Training und danach ab und zu zum Bier trinken. Also was ganz anders. Und hatten dann irgendwie so ein komisches Aufstieg. Wir sind dann, glaube ich, wegen 15 Euro, dass die Aschaffenburger nicht bezahlt haben, sind wir dann aufgestiegen. Die haben dann Strafpunkte gekriegt und dann hieß, du, ihr seid plötzlich wieder in der ersten Bundesliga. Also war schon eine verrückte Zeit, aber eine ganz tolle Zeit. Also vom Finanziellen reden wir ja gar nicht, da gab es ja kein Geld in dem Sinn wie in der jetzigen Zeit. Der Ken Sweet und dann war's vorbei.
Und du bist dem Basketball bis heute treu geblieben, ist auch Stichwort Breitengüstbach und dann kommt dieses Mikrofon, was du vor der Nase hast, wieder ins Spiel.
Ja, also ich kann schon sagen, dass ich so Basketball lebe und es geht immer irgendwie weiter und es sind jetzt insgesamt 50 Jahre. Ich habe mit 14, 15, wie es der Zufall so will, den ersten Zeitungsartikel geschrieben über Nordbayerische Meisterschaft in der, das hieß dann Schüler, glaube ich, C-Schüler. Und habe jetzt in der Saison den Großteil der Breitengüßbacher Spiele bei Sport Deutschland übertragen. Also das hat mir sehr großen Spaß gemacht, auch so die Stimmung in der Halle. Und ich habe das sehr, sehr gern gemacht und schade dann natürlich, dass sie jetzt abgestiegen sind. Aber insgesamt ein tolles Jahr jetzt auch für mich und auch für die Mannschaft, auch wenn sie abgestiegen sind, habe dann so Interviews gemacht. Und also das ist schon mein Ding, ja, wenn ich ganz ehrlich bin.
Also ich glaube, es ist mittlerweile jetzt in den ersten 3, 4 Minuten, die wir jetzt gerade hier uns unterhalten, schon rübergekommen, dass du ein absoluter Basketballfachmann, ein Experte bist. Ja. Und deswegen haben wir uns gemeinsam ein Thema ausgesucht, über das wir hier ein bisschen sprechen wollen, nämlich das sogenannte Instant Replay System, was ja in der Basketball-Bundesliga zur Anwendung kommt, also das IRS oder auch der Videobeweis, wie er vielleicht so umgangssprachlich immer mal wieder genannt wird. Und ich habe dir dieses Thema mit der Überschrift zugeschickt, Sinn und Unsinn. Und da wollen wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Wie siehst du diese Möglichkeit für Schiedsrichter, da nochmal nachzuschauen, was einzelne Entscheidungen anbelangt.
Also es überwiegen sicherlich die positiven Aspekte. Weil so bei dem Spiel, bei dem jüngsten Spiel der Bamberg gegen Hamburg, ich kenne Anne Woltmann ewig lange, und ich mag den gerne, ist ein Freund, sage ich jetzt von mir, war auf privaten Feiern und alles, aber dass man dann nach 75 Sekunden das gleich benutzt beim Ausball, beim Stand von 4-2, finde ich jetzt schon heftig, ob das nicht ein bisschen übertrieben ist. Vielleicht sollte man sich diese Challenge einfach auch aufheben, logischerweise. Und der Hamburger Trainer hat fast genau das Gleiche gemacht im ersten Viertel. Dann waren also dieses Thema schon mal weg. Also insgesamt finde ich schon positiv, vor allem bei groben Unsportlichkeiten. Es gibt ja 3 Schiedsrichter, aber die sehen auch nicht alles, dass man solche Sachen, so Ellenbogenchecks etc. Bei einigen Sachen, so im ersten, zweiten Viertel, finde ich es ab und zu mal ein bisschen übertrieben. Und mein Hauptkritikpunkt an dem Ganzen, dass es zu lange dauert. Also ich habe schon, 4 Minuten. Und dann hört man noch, was sie sprechen, da sind sie total uneins und so weiter. Das ist für den Zuschauer daheim, langweilig und in der Halle. Und das ist jetzt besonders, besonders förderlich, finde ich. Also das ist der Hauptkritikpunkt, dieser Minuspunkt. Es dauert ewig, bis sie dann hinlaufen und das ist ja nicht vorbereitet. In der Euroleague ist vorbereitet. Da sitzt einer und spult schon ein bisschen. Aber die gehen dann so hin wie beim Kassettenrekorder und spielen da so ein bisschen hin und her. Und dann trauen sie auch nicht so viel sagen, weil die Fernsehkameras dabei sind. Also das ist der Hauptkritikpunkt von mir.
Lass mich mal bei dem ersten Punkt anfangen, den du gerade gesagt hast. Arne Woltmann nimmt in den ersten Minuten diese Coaches Challenge, was ja eigentlich wirklich eine wertige Geschichte ist. Wird dadurch nicht vielleicht sogar schon ein bisschen impliziert, dass für die Coaches dieses ganze Zeug, sage ich jetzt mal, eigentlich keinen Wert mehr hat?
Ja, also der Wert ist natürlich jetzt schon von der Anzahl her, wenn du nur einen hast und wenn der dann falsch liegt, dann bist du ja weg. Wobei es natürlich auch schon Trainer gibt, so am Schluss, die nehmen es so als taktisches Mittel auch. Ne? Stichwort dritte Auszeit, habe ich manchmal das Gefühl. Also das ist eindeutig, der nimmt sie trotzdem, um den Spielfluss einfach des Gegners ein bisschen zu durchbrechen. Ja, also ich glaube auch für die Trainer, das ganz, ganz große Element ist es nicht. Also dem Arne Woltmann war das wahrscheinlich egal, dass das weg ist. War auch jetzt im letztlich nicht spielentscheidend und im Hamburger Trainer genauso. Aber es ist halt auffällig, dass es auch oft am Anfang gemacht wird. Vielleicht will man da auch mal den Schiedsrichter zeigen. Mensch, pass ein bisschen auf. Die Trainer bearbeiten die schon und auch die Spieler bearbeiten die Schiedsrichter mit dem Replay. Wenn man so große Spiele sieht, hast du wahrscheinlich noch in Erinnerung, Doncic bei der WM, der macht im Spiel 30 Mal zum Schiedsrichter dieses Zeichen. Wahnsinn, um einfach den Schiedsrichter zu beeinflussen. Und wie gesagt, also das war Arne Woltmann mal keine große Beeinflussung. Ich sehe das so wie du, die nehmen das so ganz ernst, nehmen die das gar nicht und so wichtig. Wenn es nicht am Schluss, 3 Sekunden vor Schluss, irgendwas ganz Wichtiges ist.
Warum ist es denn aber nicht wichtig? Liegt es denn vielleicht wirklich auch an der Qualität, was dieses IRS einfach momentan bietet? Ich habe mal nachgelesen, in der Fußball-Bundesliga, ein Spiel, dieser VAR, dieser Video Assistant Referee, der hat 19 bis 21 Kameras zur Verfügung, plus natürlich im Fußball die Entscheidung Tor oder Nicht-Tor, 7 Kameras auf jeder Seite für die Torlinientechnologie noch dazu. Genau. Sie werden dazu quasi aufgefordert, diese Schiedsrichter mindestens 4 verschiedene Perspektiven zur Entscheidungsfindung heranzuziehen. Du bist ja im Basketball momentan bei der technischen Möglichkeit, die es bei so einem Spiel einfach gibt, überhaupt froh, wenn du eine vernünftige Perspektive überhaupt hast, die dir ein Bild liefert, aus dem du vielleicht was entscheiden kannst, stimmt's oder stimmt's nicht.
Das sind natürlich schon Wahnsinnszahlen jetzt vom Fußball, ne? Dieser berühmte Kölner Keller. In Bamberg waren es 5 Kameras. Wenn man ganz ehrlich ist, wenn man daheim sitzt, auch am großen Fernseher, ist es echt wahnsinnig schwierig, das zu erfolgen. Ich habe es gestern auch wieder versucht, bei dem einen Ball an dem Videowürfel. Echt schwierig. Das sind einfach noch auch zu wenig Perspektiven und ist natürlich auch für die Schiedsrichter schwierig. Ich weiß nicht, wie groß denen ihr Tablet ist. Dazu entscheidet es genau, was du sagst. Die einen haben 19 Kameras und die anderen haben 5 in Bamberg. Ich glaube, in der Bundesliga sind 5 bis 7 in der Regel, habe ich gehört. Das ist natürlich auch zu wenig. Ne? Die Qualität könnte sicherlich auch noch ein bisschen besser sein, aber jetzt sind wir wieder beim Thema. Fußball ist nicht gleich Basketball. Ne? Das wird natürlich anders gehypt als Basketball. Ne?
Ja, nur die Frage ist ja dann die, wenn ich diese Möglichkeiten gar nicht habe, warum muss ich das dann unbedingt anwenden? Wir hatten Pokal, Top 4 in München, eine Situation, da gab es eine Ausballentscheidung. Arne war sich 100%ig sicher, dass es unser Ball ist, aber die Kameras waren überhaupt nicht in der Lage, diese Ecke zu zeigen, weil das war quasi ein toter Winkel. Also es gibt anscheinend sogar Plätze auf dem Feld, die du gar nicht anschauen kannst.
Ich habe so das Gefühl, dass jetzt ein bisschen so eine Scheingerechtigkeit auch vermittelt wird. Ne? Du hast als Zuschauergefühl, es geht gerechter zu als früher. Aber es gibt ja immer noch Fehlentscheidungen. Siehe Bamberger Spiel in Braunschweig, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das war Fehlentscheidung, trotz diesen 5, 6 Kameras. Ne? Also vielleicht soll dem Zuschauer auch da ein bisschen vorgegaukelt werden oder der Sportöffentlichkeit. Ja, da geht es jetzt sehr, sehr gerecht zu. Aber es gibt ja noch viele andere Pfiffe und Situationen. So faul, man sagt, da kann man pfeifen, kann man nicht pfeifen, ist es Offense, ist es Flopping etc. Also ich glaube, dadurch wird es nicht gerechter, sondern es wird vielleicht ein bisschen für die Zuschauer präsenter und die freuen sich natürlich schon, wenn sie es am Videowürfel sehen und ein bisschen mitsprechen können. Und das Thema, muss man die Schiedsrichter hören? Muss man das unbedingt, ja, jetzt geht es wieder um so diese Transparenz, wir sind transparent. Ja. Also von meiner Seite aus muss man das nicht unbedingt alles mitkriegen und auch nicht bei jeder Auszeit, ist ja jetzt beim Handball auch, jedes Wort, was der sagt, der würde sich bestimmt ein bisschen anders verhalten, wenn eine Kamera und das Mikrofon. Das erste ist, gestern, ich habe es beobachtet, die zwei Schiedsrichter gehen raus, es ist ja immer, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Chefschiedsrichter und einer dazu und der andere
derjenige,
steht auf dem Feld,
der die Entscheidung getroffen hat,
steht auf dem Spielfeld und die setzen sich hin und der kommt gleich mit seinem Mikrofon. Und hält es hin. Und das ist, glaube ich, schon eine Belastung für die Schiedsrichter.
Ist auch eine Belastung für den Trainer. Das gab es ja auch jetzt in Rostock erst.
Natürlich.
Christian Held hat ja da auch das Mikrofon mal auf die Seite geschoben. Der Zuschauer will natürlich überall dabei sein. Muss ja auch mittlerweile überall auch Geld dafür bezahlen, dass du dabei sein kannst. Insofern versucht man natürlich da ein bisschen auch mehr Transparenz zu schaffen. Ja. Aber wenn die beiden jetzt da zusammensitzen, man sollte vielleicht nochmal sagen, eigentlich, wie denn die Handhabe wäre. Ja. Sie treffen eine Entscheidung auf dem Feld.
Und wenn es nicht eindeutig anders ist, dann bleibt die.
Sollte sie bleiben. Ja, genau. Weil auch das haben wir ja schon häufiger erlebt, leider in dieser Saison, dass eben Entscheidungen auf dem Feld getroffen wurden. Man schaut sich irgendwelche Bilder an. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob man dann erkennen konnte, dass es anders war. Du hast das Spiel in Braunschweig bereits angesprochen. Und trotzdem wird die Entscheidung gedreht. Und das ist eigentlich, ich habe in den Statuten hier mal nachgelesen, nicht so gewollt eigentlich, sondern es muss eindeutig in den Bildern belegt werden können, dass die Entscheidung, die auf dem Feld getroffen wurde, falsch ist. Dann wird die Entscheidung gedreht. Ansonsten müsste es bestehen bleiben. Und
das kommt jetzt wieder der Aspekt der Gerechtigkeit. Waren Basketballspieler früher ungerechter, ohne Anführungszeichen Videobeweis, dass man halt diese Unsportlichkeiten vielleicht nicht so gesehen hat. Also das finde ich den großen Vorteil, also so grobe Foul, so unsportliche, absichtliche, egal wie der Ausdruck jetzt heißt, dass man die eher sieht, solche Sachen.
Ist es vielleicht sogar ein bisschen anders, unfairer auf dem Feld geworden? Stichwort Flopping, dass man halt versucht, auch den Schiedsrichtern teilweise Sachen vorzugaukeln, die eigentlich gar nicht da sind?
Naja, es ist sicherlich jetzt insgesamt natürlich erstmal härter geworden. Der Grund ist ganz einfach, die sind einfach viel athletischer, die Spieler, es geht viel zur Sache. Und in der Bundesliga musst du dann so ähnlich pfeifen wie im Eurocup und in der Euroleague. Also es wird härter gespielt und der Reiz zu dem Flopping, das haben wir ja auch im Fußball und jetzt haben wir den Fall in Hamburg ja gehabt, der Reiz zum Flopping ist schon da. Ich glaube schon, du hast recht, man sagt, das neigt so ein bisschen zu manipulieren. Ich fliege da erstmal weg und so weiter, also gebe ich dir schon recht auf jeden Fall, aber das Spiel ist auch härter geworden insgesamt.
Ich habe trotzdem ein Riesenproblem persönlich mit dieser Flopping-Geschichte, weil wenn ein Verteidiger floppt, und sich ja dann auf den Boden legt, ich sehe keinen Vorteil darin. Wenn der Schiedsrichter für sich in dem Moment entscheidet, das ist kein Foul, dann liegt der Verteidiger auf dem Boden, hat damit keine legale Verteidigungshaltung, hat keinen Vorteil. Warum müsste ich das noch zusätzlich bestrafen? Verstehe ich nicht.
Einfach laufen lassen dann.
Ja, also ich entscheide als Schiedsrichter, dass du in dem Moment, das ist nichts, mach was du willst, leg dich von mir aus auf den Boden, wenn du willst. Sobald er dich berührt, du hast keine legale Verteidigungshaltung, kriegst du ein ganz normales Foul. Aber ich brauche das Flopping nicht, weil ich als Schiedsrichter selber entscheiden kann, ist es ein Foul, ist kein Foul. Ist ein Kontakt, den ich laufen lasse? Nein, nicht mehr, der Kontakt ist mir jetzt zu hart.
Ja.
Ich hatte immer so diesen Eindruck irgendwie, diese ganze Flopping-Geschichte wurde quasi jetzt so hoch gespielt, um den Schiedsrichter ein bisschen unter die Arme zu greifen. weil ich kann jetzt quasi das bestrafen, wenn mich hier jemand an der Nase herum
wenn der mich verarscht, versucht. Kann ich den bestrafen.
Aber er kann mich ja nicht verarschen, weil ich ja weiß, ist faul, ist kein faul. Ja. Also das, weißt du, das verstehe ich nicht.
Ja, also eher Unsinn.
Ja. Ja. Wenn sich der Angreifer fallen lässt, weiß ich nicht, ob er der was davon hat. Ja. Wenn er sich nach einem Dreier auf den Hosenboden setzt, soll er machen. Ja. Wenn kein Kontakt war, war halt kein Kontakt.
Natürlich gibt es schon Spieler, die das würden wir jetzt sagen, in Franken, faul schinden, das gibt schon. Da gibt es schon Profis, ne? Die dann ein faul schinden, das ist ja was anderes. Ja, und die gibt es auch in Oberbayern. Also, ne?
Dieses faul schinden für mich ist ja der Klassiker. In der NBA pfeift das jeder Schiedsrichter. Du bist unterm Korb. Aufzug, Täuschung, der Mann springt, du gehst ein bisschen drunter und suchst den Kontakt. Den Pfiff kriegt jeder Angreifer, weil du dem Verteidiger sagst, du bist ja selber schuld, wieso springst du? Und das ist für mich der Klassiker Foulschinden. Aber völlig in Ordnung. Weiß
auch beim
jeder.
Dreier. Und auch beim Dreier, oder wir kennen ja den ein oder anderen FC Bayern-Spieler, der kann das hervorragend. Ja. Der will die drei Freiwürfe. Logischerweise. Und der kriegt die auch zum Großteil. Und das mit dem Flopping gebe ich dir hundertprozentig recht.
Du hast die zeitliche Komponente vorhin schon mal angesprochen. Wie könnte man sowas in den Griff kriegen, wenn denn dieses Instant Replay System zum Einsatz kommt, dass man sagt, 90 Sekunden, danach muss eine Entscheidung stehen? Oder wie willst du das machen?
Also so kannst du nicht weitergehen. Das müssen wir wirklich mal stoppen. Durchschnittszeit, ich habe das Durchschnittszeit, so vom Gefühl her über 3 Minuten. Ich habe, wie gesagt, ich habe das Spiel schon erlebt mit 5 Minuten. Jetzt ist das Nächste natürlich, jetzt kann man wenigstens noch den 2 zuhören. Wenn die 2 jetzt abgeschaltet werden, was macht man dann am Fernseher? In der
Werbung. Geld verdienen.
Genau, Geld verdienen. Also Spaß beiseite, so ein Vorschlag zwischen 60 und 90 Sekunden, dass die jetzt hingehen und dass natürlich die Qualität passt. 60 bis 90 Sekunden, dann muss das entschieden sein.
Ja, wir haben ja früher ohne dieses System auch gespielt.
Ja. Und nicht ungerechter. Auf jeden Fall 60 bis 90 Sekunden, zack, Entscheidung, weiter geht's.
Oder wir lassen es einfach komplett.
Ich kann damit leben. Also ich könnte sofort abbauen, wenn es so, wie du sagst, mit 19 Kameras total professionell und so ist. Aber so, wenn die schon immer hinlaufen, das kommt mir schon so vor, oh Gott, wenn die so hintratscheln. Ich würde es, wenn wir zwei was zu sagen hätten, wir würden es wahrscheinlich abschaffen. Und der Spielfluss wird ja da auch gehemmt. Muss man jetzt ganz ehrlich, die Spieler stehen dann nicht mehr rum, was sollen wir machen? Dann holen die Trainer die Spieler her, quatschen die ein bisschen voll und so weiter. Aber das ist auch für die Spieler, glaube ich, schwierig, kann ich mir vorstellen. Solche Unterbrechungen, so zahlreiche Unterbrechungen. Ich weiß nicht, was der Rekord ist an Unterbrechungen, aber...
Naja, also du hast ja nicht unzählig viele Coaches, Challenges.
Schiedsrichter.
Die Schiedsrichter dürfen natürlich ihrerseits auch, sind aber natürlich auch angehalten, da jetzt nicht jede Entscheidung, die sie getroffen haben, sich selber quasi mal in Frage zu stellen und zu sagen, weiß ich jetzt nicht, vielleicht war es doch anders.
Am Schluss sehe ich es ein, die letzten Minuten, wenn es da um Zehntel geht und letzter Angriff und so weiter. Aber wenn du im zweiten Viertel, jetzt gehen die von der Uhr auf 13,7 Sekunden auf 13,5. Es ist absolut lächerlich, absolut lächerlich. Wenn du sagst, okay, Werbung einspielen, Geld verdienen, sage ich ja, aber ansonsten ist doch Quatsch. Dann geht es von 13,7 auf 13,5 oder umgekehrt. Quatsch.
Also ich habe bei dem habe ich mal ein Spiel gesehen, wirklich, da war auch sehr lange Unterbrechung, wie lang noch zu spielen ist. Von 0,5 haben sie dann auf 0,3 oder was korrigiert. Was ist passiert? Der wirft den Ball ein, der hält den Ball fest, es macht Spieß aus. Ja, und dafür haben wir dann nochmal 5 Minuten gewartet. Und
das war keine Braunschweiger Situation, wisst ihr, da war es jetzt ähnlich mit 0,5 oder 0,7. Aber so, der wirft den ein und stellt hin und das ist diese Scheingerechtigkeit. Wir wollen jetzt ganz gerecht sein, dass es 0,5 Sekunden sind. Ist völlig egal, ich werfe den ein, der hält den Ball, wie du sagst, das Spiel ist aus, fertig.
Das Spiel in Braunschweig hast du gerade angesprochen, das ist klar, da war der Dreier von Zach Copeland, der im Korb einschlägt und dann war natürlich die Frage, ist jetzt noch Zeit auf der Uhr, ist keine Zeit mehr auf der Uhr, wie es dann letzten Endes ausging, gab nochmal Einwurf, weil halt noch ein paar Zehntel da waren.
Das kann jetzt vielleicht entscheidend sein bei den Play-Ins, aber das gab es ja früher auch schon solche, sagen so knappe Würfe oder das war ein Dreier, war kein Dreier. Wenn es ganz dumm läuft, ist es vielleicht entscheidend für die Play-Ins, vielleicht. Aber die Bamberger hätten genug Chancen gehabt, das noch zu schaffen und die Mannschaft auch noch. Also ich kann jetzt nicht das Spiel hernehmen mit irgendwie vom Februar, dass man sagt, oh, wenn dieses Replay gewesen wäre und das. Also wie gesagt, kurz, knackig und... Solche Quatschsachen, was du erzählst, von 0,5 auf 0,3 in der Schlusssekunde. Wenn ich den Ball habe, das ist eigentlich schon witzig.
Insgesamt deine Bewertung, Instant Replay System, ja oder nein?
Nein, nein. Ich habe alle Spiele, so letzten 25 Jahre von Bamberg, habe ich ja vielleicht 98% gesehen, war bei der EM und überall ja hunderte Spiele live gesehen, du auch. Es war doch nicht ungerechter, 2010 bei einer Meisterschaft oder 2014 oder 2017 oder Zisis Wurf 2019. Es lief alles und es war ruhiger, finde ich noch. Das wird so unruhig auf dem Spielfeld, so hektischer auch. Wie gesagt, ich sehe immer noch den Doncic vor mir bei der WM. Das müssen wir mal nachschauen, dass er das vielleicht 20, 30 Mal gemacht hat, dem Schiedsrichter gegenüber, immer wieder dieses Zeichen. Und das ist auch Beeinflussung. Ne? Also ich kann jetzt damit leben, wenn es besser wird, wenn es kürzer wird, wenn es selten eingesetzt wird, wenn es solche Quatschsachen, was du jetzt da erzählst, mit den 0,3 Sekunden, dann kann ich damit leben. Aber ich könnte auch ohne leben. Und der Fußball lebt ja auch früher davon, durch Fehlentscheidungen. Das gibt's, was da alles schon passiert ist. Und ich nehme nochmal das Wort Scheingerechtigkeit in den Mund. Man versucht uns da ein bisschen vorzugaukeln. Es geht total gerecht beim Basketball zu. Geht's nicht. Wir schauen uns zusammen ein Spiel an. Das sind 10, 15 Szenen mindestens, die man auch hätte anders pfeifen können. Ohne Flopping, ohne alles. Foul, nicht foul, noch ein Bonusfreiwurf.
Jetzt gehe ich mal ganz provokativ ran. Wir kommen immer wieder auf das Spiel Bamberg gegen Hamburg.
Ja, weil es halt im Kopf ist, ja, da, logischerweise.
Den Namen Zach Copeland, 9 Ballverluste im Spiel. Wie viele Fehler kann ich einem Schiedsrichter zugestehen in einem Spiel?
Die Heimmannschaft sieht es natürlich, oder das Heimpublikum sieht es immer ganz anders. Das ist ja logisch, ne? Dass die jetzt mit Pfiffen verabschiedet worden sind. Das lag an 2, 3, 4 Entscheidungen. Ne? Aber ich kann auch dem Schiedsrichter mal eine Fehlentscheidung. Und jetzt fangen wir nicht von Wembley 1966 an, ne? Aber wer kann auch den Schiedsrichtern, ich sage jetzt keine Zahlen mehr, 2, 3, 4, es sind schon Sachen passiert, früher ohne dem Replay. Und ich sage, Mensch, das muss der doch sehen und das sehe ich heute auch noch, das muss doch der sehen. Also ich gestehe denen schon einige Fehlentscheidungen zu, was ist ja klare Fehlentscheidung? Wie gesagt, der verliert 9-mal den Ball. Ja, das ist scheiße auf gut Deutsch. Das darf nicht passieren. Und dann kann er da 1, 2 Mal falsch pfeifen. Da sind auch junge Kerle zum Teil ja, dabei. Und das muss ja sein. Wir können nicht ewig von diesen Lottermosers und so weiter leben und Benjamin Bade und Anne Pander. Die Jungen müssen ja trotzdem rangeführt werden. Und die Schieße hätten ihr Fett abgekriegt von den Pfiffen her, wenn Bamberg verloren hätte. So waren es nur für einzelne Pfiffe. Na, da passiert jetzt kein Krawall oder so. Aber die hätten sicherlich sich einiges anhören müssen. Und dass der Fanclub dann mal schreit mit den Schiedsrichtern und so, das war früher auch.
Aber die Kritik an den Schiedsrichtern ist meiner Ansicht nach jetzt so in der laufenden Saison doch extrem laut. Also wir haben ja mit Hamburg jetzt noch einen anderen Fall, wenn wir an deren Spiel zurückdenken gegen Heidelberg. Ja, da waren ja die Schiedsrichter auch, Benka Baloschki, der Headcoach der Towers, sagt das zumindest ja, Auslöser ja, der ganzen Geschichte, was dann eben da in den letzten Minuten passiert ist. Also wir reden schon häufiger über Schiedsrichterleistungen, was da passiert ist, wie da entschieden wurde.
Und vielleicht reden wir öfter drüber, weil es dieses Replay gibt.
Womöglich.
Also ich kann mich nicht erinnern, so ich sage jetzt mal Bamberger Glanzzeiten, dass das so viel diskutiert worden ist, weil es auch nicht so viele Situationen, du vergisst die Situation dann wieder auf dem Spielfeld. Wenn es kein Replay gibt, beim Stande von 4-2 mit dem Ausball. Naja, da wird ein bisschen gemurmelt und das Ding ist vorbei. Und jetzt quatschen wir über diesen Ausball die ganze Zeit. Und wahrscheinlich, der Winnie Kinschel war Kommissar und der hat denen auch was erzählt wegen Situationen, die früher so einfach, das ging einfach weiter, viel ruhiger weiter. Und jetzt nehmen wir solche Situationen her. Also ich kann mich nicht ganz erwärmen und die Kritik, die Zahl wird natürlich mehr, weil es mehr Situationen gibt zum Streiten, weil du das überall nachschauen kannst. Na, ich spiele mir das gestern mal vor und sage, oh, das war wieder schlecht. Und das machen die ja bei der BWL auch oder der Winnie Ginschel. Der packt ja sein Zeug nicht und fährt nach Uffenheim, sondern der geht in die Kabine und spricht mit denen und kommt mit dem Tablet und spielt ihnen 10 vor. Und dann steht noch auf der Homepage die größten 10 Irrtümer und solche Sachen. Das gab es natürlich früher nicht.
Ich muss nochmal die Sportart wechseln, weil da gab es ja neulich auch eine Wahnsinnssituation. Es gibt einen Abstoß. Der Torhüter wartet, bis der Schiedsrichter den Ball freigibt. Der Torhüter von FC Arsenal.
Ja.
Dann wird der Ball quergespielt und sein Verteidiger nimmt den Ball im Strafraum in die Hand. Und der FC Bayern völlig zu Recht fordert Strafstoß nach der Regel in Ordnung. Und der Schiedsrichter sagt, ich kann doch nicht so eine Kindergartenaktion jetzt hier in einem Champions League Viertelfinale mit Strafstoß bestrafen. Wie siehst du sowas?
Jetzt ist die Frage, wenn es nicht Arsenal gewesen wäre, sondern FC Brügge oder irgendein anderer Verein, ob man da auch so gehandelt hätte. Ne? Vielleicht ist das schon Arsenal London und ja, das Ergebnis noch dazu. Ja, das geht nicht. Der kann nicht sagen, das geht ein absolutes No-Go. Und vielleicht ist es spielentscheidend für den Ausgang zwischen Arsenal und Bayern. Und da geht es ja jetzt um andere Summen als im Basketball. Play-in oder nicht Play-in. Also, das ist heftig. Also, ich sehe auch viel Fußballspiele. Ich habe das noch nie gesehen. Vor allem, dass der dann sagt, das ist jetzt nicht so schlimm. Wahnsinn, dass es sowas gibt. Wenn du es auf YouTube siehst, denkst du eigentlich, das ist gestellt, irgendwie die Szene oder die Aussage war.
Du hast vorhin den Begriff mehr Fairness in den Mund genommen, die man möglicherweise auch durch solche technischen Möglichkeiten wie Instant Replay System in das Spiel bringen wollte. Mehr Fairness, mehr richtige Entscheidungen wollte man ja auch schon reinbringen, als man den dritten Schiedsrichter dazu genommen hat. Hat es funktioniert?
Ja, jetzt mit dem, also wie gesagt, zwei Schiedsrichter. Ich weiß nicht, ob es viel mehr Fehlentscheidungen gab mit zwei Schiedsrichtern. Und es gibt ja immer noch Ligen. Ich denke, der jetzt am Breiten Güßbach Pro B. Da sind zwei Schiedsrichter. Sind es mehr Fehlentscheidungen, weniger Fehlentscheidungen? Die stehen natürlich auch nicht so unter Druck, nicht so im Fokus. Ne? Und man muss natürlich nicht sehen, nicht nur die Masse von den Schiedsrichtern, sondern wir müssen auch die Klasse dann besetzen. Ne? Und in Deutschland gibt es sehr, sehr gute Schiedsrichter. Ob es jetzt 30 super Schiedsrichter gibt, kann ich nicht beurteilen, aber die müssen herangeführt werden. Und das hat man ja durchgezogen jetzt mit den drei. Das wird man logischerweise nie mehr ändern. Aber jetzt von unten das aufzustocken in der Regionalliga, in der Pro B mit drei Schiedsrichtern, das finde ich, das würde ich jetzt völlig übertrieben sehen. Dass es in der Bundesliga so bleibt, das ist sicherlich. Und
ist ja eine Kostenfrage höchstwahrscheinlich.
Das ist ja das Nächste. Also ich habe jetzt in Breitengesbach, der eine kommt aus Koblenz, der andere kommt aus Ludwigsburg. Das kostet eine Stange Geld. Bei so einem normalen Punktspiel in der Pro B. Und wenn der dritte noch aus Erfurt kommt, dann wird es eben noch teurer. So muss man das auch sehen. Das sind ja auch finanzielle Sachen. Aber man kann nicht automatisch sagen, dass man so drei Schiedsrichter ist alles super und bei zweien geht nichts. Vielleicht spüren die zwei auch ein bisschen mehr Verantwortung. Und wenn ich als dritter Schiedsrichter, ich war ja Schiedsrichter, aber nur immer mit zwei natürlich in den untersten Liga, vielleicht fühlt man sich da mehr verantwortlich als, naja, der andere bei drei, der andere müsste es eigentlich sehen. Das Feld ist ja aufgeteilt, das wissen wir ja alle. Aber das müsste der eigentlich sehen. Ne? Aber wir müssen denen Fehlentscheidungen zugestehen. Und was du vorhin richtig gesagt hast, wir haben gedacht, das ändert sich alles so und so in die Richtung, aber Diskussion wird mehr, Fairness wird auffällig nicht mehr, drücken wir es mal ganz vorsichtig aus. Also, das hat man sich erwartet, klar, und auf dem Papier schaut das alles gut aus. Aber die Realität, wenn man so in die Halle geht und wenn man so wie du 30 Spiele siehst oder live, da kann man Geschichten drüber erzählen. Also, das kann nicht sein mit drei Schiedsrichtern.
Wir reden bei Schiedsrichtern ja häufig drüber, dass sie einfach versuchen müssen, eine gemeinsame Linie zu finden. Wenn du zu zweit bist, ist es höchstwahrscheinlich einfacher, eine gemeinsame Linie zu finden, als wenn du zu dritt bist. Ist vielleicht auch das so ein Problem?
Ja, wir kennen ja viele Schiedsrichter, also nicht nur die Top-Schiedsrichter. Die Schiedsrichter pfeifen unterschiedlich. Das ist aber ganz normal. Also bei drei hast du sicherlich recht, bis man die auf eine Ebene bringt, auch wenn es diesen Schiedsrichterkommissar gibt und den Crew-Chef und was es da alles gibt, die richtig einzunorden. Wir pfeifen heute so und so. Man muss ja auch sehen, Mardinger ist anders als Bart ist anders als Anne Panda und Lotta Moser und wie sie alle heißen. Ich glaube schon, dass vielleicht der Hauptschiedsrichter versucht, die zwei anderen, in Anführungszeichen, sind ja zum Teil auch jüngere, dass er die versucht, so auf eine Linie, aber so einfach geht es ja nicht. Wenn du drei Leute hast, ist es schwieriger als mit zwei, das ist ganz logisch. Wenn der in der Pro B sagt, Mensch, wir müssen jetzt da und da aufpassen, wir zwei, dann ist es leichter als die anderen drei. Trotzdem wird es natürlich kein Zurück mehr geben zu zwei Schiedsrichtern. Also wir dürfen uns nicht daherstellen und sagen, zwei Schiedsrichter in der Bundesliga sind besser als drei. Na, sicherlich nicht, aber man kann nicht alles heilig sprechen, dass drei Schiedsrichter überhaupt keine Fehler machen. Wir gestehen denen zu, klar. Und der eine oder andere bekennt sich dann auch dazu, sagt, Mensch, das war jetzt einfach falsch. Dann ist das auch okay, das wird bei den drei Schiedsrichtern bleiben. Das geht ja gar nicht mehr anders, auch international.
Zu den Schiedsrichtern nochmal, ja, einen technischen Kommissar, den haben wir vorhin auch schon mal erwähnt gehabt und auch noch einen Schiedsrichterbeobachter, die vor dem Spiel eine Schiedsrichterkonferenz machen, die sich natürlich auch in der Halbzeit besprechen, nach dem Spiel besprechen. Ist das nicht vielleicht auch der falsche Ansatz, weil sie wissen, wie die Regeln dieses Spiels sind? Das ist ihr Job, die Einhaltung dieser Regeln durchzuführen. Aber sie müssen doch nicht wissen, wer jetzt der Erste ist, wer Letzter ist in der Tabelle, weil wir spielen alle Basketball, wir spielen alle nach den gleichen Regeln. Und ich habe da immer so das Gefühl, dass der besser in der Tabelle steht, halt vielleicht, wenn es mal knapp ist, dann auch mal einen Pfiff mehr kriegt.
Das menschelt jetzt aber wieder.
Ja, aber warum muss ich denn alles dann wissen immer? Ja. Warum muss ich wissen, der lässt sich immer fallen oder nicht? Wenn ich sehe, dass er sich fallen lässt, dann kann ich es doch pfeifen. Da muss ich doch nicht schon wissen. Das macht er eh immer. Also, das sind
Bayern München gegen Tübingen hat bestimmt Bayern München ein ganz anderes Standing.
Echt?
Ja. Ja. Die Weltmeister. Vielleicht kriegt der Andi Obst eher die drei Freiwürfe beim leichten Foul und so weiter. Vielleicht kriegt sie der eher, das ist er ja im Unterbewusstsein. Mensch, der Andi Obst.
Aber nur jetzt zu sagen, weil der Andi Obst sich beim Dreier nie fallen lässt, jetzt fällt er um. Das muss ein Foul gewesen sein, ist doch auch eine falsche Denke.
Ja, natürlich, aber es ist wirklich menschlich. Ich glaube schon, da gibt es bestimmt Untersuchungen, dass natürlich so ein Topverein wie Bayern und Berlin oder früher Bamberg bevorteilt in Anführungszeichen, vielleicht so unbewusst bei so 50-50 Entscheidungen aus dem Bauch raus. Dann sagt, ja, das ist bestimmt Bamberg-Ball oder Bayern-München-Ball. Das ist normal. Das kriegst du auch nicht so auf den Kopf raus, auch wenn du dich vorher besprichst. Und übrigens, es gibt nicht nur Besprechungen, sondern ich weiß jetzt von Winnie Ginschel, der muss, gehe ich davon aus, auch einen schriftlichen Bericht abliefern von jedem Spiel. Der setzt sich also nicht ins Auto und fährt heim nach Uffenheim, sondern der muss da bis nächsten Tag, übernächsten Tag da bei der BBL was abliefern. Das ist nicht so einfach, dass der eine kleine Besprechung macht in Bamberg und dann fertig ist. Und der muss die Szenen rausschneiden. Der kann vielleicht besser schneiden als die Schiedsrichter zum Teil, wenn man das so sieht. Also bei den Schiedsrichtern echt, das ist ein bisschen so lächerlich, aber ich habe so das Gefühl, dass die wie beim Kassettenrekorder immer so ein bisschen so vor- und zurückspielen. Und die werden auch nervöser, weil die Zuschauer dann übrigens was dazu sagen. Und dann werden die wahrscheinlich auch immer viel nervöser.
Kannst du ja manchmal von Glück sagen, wenn es dir dann so geht wie den Schiedsrichter neulich in Crailsheim, als der Trainer die Coaches Challenge ziehen wollte und die ihm dann sagen mussten, sorry, ja, wir haben technische Probleme, das Ding geht im Moment nicht, kannst du knicken.
Und die Welt ist trotzdem weitergelaufen. Ich glaube nicht, dass ein anderes Ergebnis rauskommen wird.
Wir haben über Instant Replay System gesprochen, wir haben über drei Schiedsrichter gesprochen. Es gibt in dieser Saison etwas, das das erste Mal zur Anwendung kommt. Das sind die sogenannten Play-Ins. Was hältst du von diesem Modus, der jetzt in dieser Saison das erste Mal ausgespielt wird?
Super. Das ist also schon natürlich auf Spannung getrimmt. Das ist halt auch die heutige Zeit. Für Bamberg ist es natürlich jetzt heuer schön, dass die da noch im Rennen sind. Aber es wird halt ein bisschen aufgedunsten, das Ganze. Und es ist schöner als ein Freundschaftsspiel gegen Hamburg. Und dann einfach Spannung und dann direkter Vergleich. Und vielleicht läuft es ganz blöd, es gibt dann Vierer-Vergleich. Ist alles möglich. Und dass natürlich dann zufällig Bamberg in Oldenburg noch am Schluss spielt und dass es solche Spiele gibt, das sind ja so dann Endspiele. Und das, wenn diese Ins nicht wären, dann wäre vielleicht Bamberg gegen Oldenburg am 12. Mai so irgendwie so ein Nordsee-Ausflug. Und so ist es doch ernster bis zum Schluss. Das ist schon der Vorteil von dem Ganzen. Sind halt auch wieder Spiele mehr, sind Einnahmen mehr, sind mehr Fernsehübertragungen. Ich glaube, jetzt für den Basketballsport ist es nicht schlecht.
Schaffen es die Bamberger noch?
Das wird natürlich knapp bei dem Restprogramm. Ne? Und ich glaube schon, dass das Oldenburg-Bamberg vielleicht am Schluss das entscheidende Spiel wird. Ne? Das ist ja auch für die Zuschauer schön. Ne? Ob es jetzt im Endeffekt so wichtig ist für die neue Saison, es kommt ein neuer Trainer, es wird umstrukturiert. Ich glaube, Ende Juni, dann ist es egal, ob du dann drin warst. Ich glaube, der Spieler X kommt nicht zu Bamberg, weil die in den Play-Ins waren. Der Spieler X kommt zu Bamberg, weil der Anton Gavel Trainer ist vielleicht. Also viel Werbung, viel Start kannst du eigentlich nicht mitmachen, wenn du gleich ausscheidest. Aber du hast die Chance. Du hast die Chance. 2-3 Tage später spielst dann beim 9., wenn du 10. wirst. Und ist gutes Sport.
Ja, und im letzten Jahr ist jemand deutscher Meister geworden mit einer Mannschaft, die waren 7.
Ich glaube, der Trainer, der ist bekannt, ne?
Zu dem wollte ich dich auch noch was fragen. Ja. Also, wie bewertest du die Verpflichtung von Anton Gavel als neuen Baskets-Coach in den nächsten 3 Jahren?
Ja, also ich bin begeistert. Also ich weiß noch, dass es Aktionen gab, das Jahr weiß ich natürlich nicht mehr, dass es Aktionen gab. Wir sammeln für Anton Gavel, ich glaube, da hat man Trikots oder irgendwas verkauft und da hat man einen höheren fünfstelligen Betrag eingesammelt. Ich glaube, es waren Trikots gewesen, dass man den Anton Gavel in Bamberg hält. Ach, das ist einer wie Jacobsen. Der hat, wenn du 4.000, 5.000, 6.000 Leute in der Halle fragst, sagen alle das Gleiche. Da hat keiner einen negativen Touch. Auch wenn der als Gegner da war, noch dazu bei Bayern, ist der bejubelt worden. Und jetzt auch als Coach natürlich von Ulm. Der hat ein Standing, der hat ein privates Umfeld, der hat einen Freundeskreis da. Und ich glaube, das ist ein Motivator. Der hat ja Pro B, hat er angefangen, haben sie den so als Nachwuchstrainer irgendwie, naja, probier's mal. Ne? Und so war es ja mit der Erstmannschaft genau das Gleiche. Und das ist ja entscheidend. Basketball spielen können die alle. Wenn der Trainer das nicht schafft, die zu packen, dann ist da nichts zu machen. Und egal, wer im Bamberg nächstes Jahr spielt, ich gehe davon aus, dass der Anton Gavel die packt. Einfach packt. Weil zu denen kannst du aufsehen. Anton Gavel, boah, Kämpfer. War ja kein Techniker vom Herrn und war ja kein übermäßiger Spieler. Aber war ein Kämpfer bis zum Letzten. Also der hat total gutes Image. Also ich finde das ganz toll und das sagen bestimmt alle. Wir dürfen natürlich nicht sagen, Anton Gavel ist da und Bamberg ist jetzt plötzlich Fünfter. Das ist ja völliger Quatsch.
Vor allein geht nichts, ne?
Na. Bin echt begeistert und schön, dass der auch so private Banden da in Bamberg hat. Das war sicherlich auch mit entscheidend. Es gibt sicherlich einen Verein in Europa, der mehr zahlt als Bamberg, aber das Private ist natürlich top. Und ich lehne mich jetzt noch aus dem Fenster, ich weiß es nicht, aber es kann ja sein, dass der Anton Gavel auch 1, 2, 3 Spieler mitbringt, die er schon aus dieser Bundesliga-Szene kennt. Also ich bin Spieler in Ulm und komme gut mit dem Gavel zurecht. Mein Vertrag läuft aus. Vielleicht gehe ich mit dem nach Bamberg.
Echt?
Ja.
Machst du das?
Ja, also ich bleibe in Bamberg, aber vielleicht kommt. Ja, das wäre natürlich jetzt witzig. Ich weiß es wirklich nicht, aber es wäre natürlich jetzt witzig, in einem halben Jahr oder einem Vierteljahr zu sehen, wenn da vielleicht 2 Spieler aus Ulm mitkommen. Das ist doch ganz redlich. Ich mag den Trainer, ich kenne den gut. Und jetzt mal ganz ehrlich, ob ich als Deutscher oder als ausländischer Spieler dann in Bamberg spiele oder in Ulm, das ist doch egal. Hauptsache, ich mag den Trainer, ich kenne den. Und warum nimmt der Trainer aus Bonn da 5 Leute mit? Die mögen dann den anscheinend. Der Kratzer mag den Trainer, sonst geht er in der Schorz, sonst werden die nicht nach Paris mit.
Bitte jetzt keine Namen hier, weil ansonsten müssen wir gleich wieder irgendwelche Sachen dementieren oder so. Also,
nein, aber es ist menschlich, das ist so.
Wie und gesagt, wir reden ja jetzt nur so mal ja, vor uns hin.
Ja. Er braucht keine 5 Ulmer Spieler mitbringen, aber es wäre einfach menschlich. Und wenn es kein Ulmer Spieler wird, dann hat er so Connection in der Bundesliga. Wenn Gavel, das klingt jetzt blöd, anruft, das hat er Gewicht. Gavel gibt es keinen Skandal, nichts Negatives. Null. Null. Hat in Bamberg sein Zeug gemacht, hat in München sein Zeug gemacht, hat in Ulm sein Zeug gemacht. Und jetzt hoffentlich dann mindestens 3 Jahre in Bamberg. Dann ist das schon eine Zeitenwende. Das heißt ja nichts gegen die anderen Trainer. Wir brauchen Gavel dann für 2, 3 Jahre. Und wenn es auch im ersten Jahr nicht so gut läuft, dann läuft es halt im zweiten wieder besser. Gavel ist ein Menschenfänger. Hundertprozentig.
Wollen wir mal hoffen, dass Anton in der Hinsicht ein gutes Händchen hat, was die Auswahl der Spieler angeht, dass er mit Menschen umgehen kann. Das hast du gerade gesagt. Ich glaube, das sieht man in Ulm jedes Spiel, wenn man sich das anschaut. Das war es auf jeden Fall jetzt mit dem Bamberg Baskets Podcast.
Schon vorbei?
Ja, das ist vorbei. Aber noch nicht ganz, denn in der Auszeit, präsentiert von Rausch, Spedition und Logistik, ist es so üblich, dass der Gast das letzte Wort hat. Also Bertram, danke, dass du da warst und das letzte Wort, es gehört dir.
Also erstmal natürlich für die Baskets ist es klar. Also Play-Ins, was ich wirklich hoffe, auch wenn es knapp wird und egal wie es dann ausgeht, den Schnitt von Anton Gavel haben wir gesagt, ja. Das letzte Wort, ich bin ja wirklich schon ein bisschen verrückt. Ich spiele jetzt fast den ganzen Sommer durchgehend Und da wäre mein größter Wunsch, dass ich keine Verletzung, nichts Großes. Also wir spielen jetzt deutsche Meisterschaften. Ja, ich klopfe jetzt nochmal auf Holz. Und ja, für viele vielleicht noch, weil wir da am Anfang gesagt haben, mit Schule. Die meisten Zuhörer kennen sicherlich auch dieses Klaus-Haferkorn-Turnier, was auch so bei mir an der Seele hängt. Wir haben jetzt wieder so eine Sitzung schon fürs nächste Jahr. Also solche Sachen. Ich fahre so wirklich zweigleisig, so Baskets. Und auf der anderen Seite aber auch das Selbstspielen liegt mir schon sehr, sehr am Herzen. Auch wenn meine Trainingseinheiten zum Teil schon alleine sind, aber das ist halt so. Naja, also alles Gute für die Baskets und Wagner keine Verletzung. Das wäre es eigentlich. Let's go!